Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem nicht so tropischen Wien, 11. Staffel, Folge 8.
Ich bin der Harald.
Und ich bin der Markus.
Wir reden hier über Pen and Paper Erzählrollenspiele.
Und heute im Speziellen über Village Song.
Ja, das ist jetzt heute unsere quasi Reveal-Folge. Nachdem wir das letzte Mal über Karten in Erzählrollenspielen gesprochen haben, kommt heute das Spiel, das erklären wird, warum wir über Karten gesprochen haben.
Village Song von den Story Brewers, designed von V. Handro. Also das sind diese Australierinnen, die Good Society und Alas for the Awful Sea zum Beispiel auch gemacht haben. Und die haben so eine ganze Serie rausgebracht von solchen Spielen.
Das Spannende ist, ich habe mir, glaube ich, damals das Kickstarter gegönnt und habe deswegen die ersten drei Spiele der Serie gekriegt oder so. Und das erste, das ich gespielt habe, war Village Song. Ich war dann sehr beeindruckt und habe mir gedacht, oh mein Gott, wenn die anderen auch so gut sind, bin ich ein absoluter Mega-Fan. Und die anderen sind auch durchaus nicht schlecht, aber für mich persönlich bei weitem nicht so gut wie Village Song. Aber trotzdem, ich finde es einfach spannend, dass das jemand macht, dass sich jemand hinsetzt und sagt, ich glaube, da geht mehr als ein Spiel in dem Format. Lass uns schauen, was wir machen können.
Also die Serie heißt Little Box Games und da sind, glaube ich, drei bisher erschienen.
Es sind zumindest vier, die ich daheim habe. Ich glaube, sie haben es allerdings in so Dreier-Sets herausgebracht. Also es kann sein, dass es schon mehr als vier sind. Jedenfalls das erste ist Village Song. Das zweite ist Our Mundane Supernatural Life. Das dritte ist Decaying Orbits und das vierte ist Saltfish and Almanacs.
Und ich glaube, das andere, außer dass das alles kleine Schachteln sind mit Karten drin, ist, dass die alle so Pick-up-and-Play-mäßig sind. Also die Idee ist, dass du nicht groß Regeln studieren musst, sondern gleich loslegen kannst.
Genau. Etwas, das mir persönlich immer mehr entgegenkommt. Großer Freund davon. Ja. Vor allem etwas, das ich auch sehr, sehr schätze bei Ihnen. Vor allem bei den ganzen Little Boxed Games ist, sie machen ja auch immer so Videos, wo sie ihre Spiele erklären. Und das ist auch bei Spielen wie Good Society schon eine feine Sache. Aber Village Song hat ein Erklärvideo, das dauert 15 Minuten und dann hast du das komplette Spiel erklärt bekommen. Das heißt, selbst wenn noch niemand dieses Spiel vorher gespielt hat und du dir nicht das sehr dünne Anleitungsheftchen durchlesen willst, kannst du dich einfach hinsetzen, kannst dir dieses Video anschauen und hast in 10 Minuten eine Ahnung, wie das Spiel funktioniert.
Das wird jetzt eine kurze Folge, oder was?
Ja, unter Umständen. Schauen wir mal. Ich glaube, wir werden aber auch viel über persönliche Eindrücke zu diesem Spiel reden. Also zumindest, ich habe sie schon einige Male gespielt und bin ein großer Fan davon. Deswegen wollte ich sie auch in dieser Staffel drin haben und werde auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Okay, was ist das jetzt für ein Spiel, Harald?
Genau. Grundlegend geht es um eine Vulkaninsel mitten im Meer, so ein bisschen polynesisch inspiriertes Setting. Auf dieser Insel gibt es mehrere Dörfer und jedes dieser Dörfer wird von einem Anführer, einer Anführerin geführt. Und in dem Spiel spielen alle Personen, die beteiligt sind, eine Anführerin oder einen Anführer eines solchen Dorfes. Und es geht um die Beziehungen zwischen diesen Anführern, was das für Auswirkungen auf ihre Dörfer und auf die Insel hat. Und um Herausforderungen, die das Leben, das Schicksal, die Welt so an Leute stellt, die eine Gemeinschaft führen müssen. Und wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Das ist so mal die grundlegende Prämisse des Spiels. Wie das Spiel das macht, ist allerdings aus meiner Perspektive der spannende Part. Weil wir haben schon gesagt, das ist ein reines Kartenspiel. Das heißt, es ist ganz klar, wenn man es mal gespielt hat, ein Erzählrollenspiel. Es verpackt allerdings alle Regeln, die es braucht, um das zu tun, in Kartenformat. Und das macht es relativ gut. Es kommt dementsprechend auch im Tarotkartenformat daher, damit also die Karten groß genug sind, um Platz zu haben, um die diversen Regeln da auch drauf zu schreiben. Es ist dabei ein Regelheftchen, das hat, müsstest du jetzt gerade nachschauen, weil ich glaube, du hast das Regelwerk bei dir gerade rumliegen, ich schätze mal 20 Seiten oder so.
Ja, es sind 40, aber
na gut.
Locker gelayoutete.
Ja. Es ist nicht sehr kompliziert, das Spiel, wir werden es dann eh gleich erklären. Das Erklärvideo, wie gesagt, kann in 15 Minuten auch alles unterbringen, was man wissen muss zu diesem Spiel. Und das Heftchen lesen dauert, glaube ich, auch nicht viel länger. Der Rest ist auf den Karten verpackt. Und was das Spiel auch noch schafft, was ich aus Game Design Perspektive super, super spannend finde, ist, es gibt eine Möglichkeit, dieses Spiel solo zu spielen. Standardmäßig, so wie es jetzt daherkommt, kannst du es mit bis zu 4 Leuten spielen. Ich habe Gerüchte gehört, dass ich das vielleicht in Zukunft ändern könnte und man es auch mit mehr als 4 Leuten spielen kann. Du hast gleichzeitig eine Struktur für sozusagen den Inhalt des Spiels, der eine hohe Wiederspielbarkeit bedeutet, weil du so ein bisschen so Theme Packs hast mit unterschiedlichen Karten, die du neu zusammenmischen kannst. Und du kannst in der Zusammensetzung dieser Theme Packs auch quasi mehrere Sessions mit denselben Charakteren spielen in so einer Art Minikampagne. Das heißt, du kannst also von einer Solo-Session in wenigen Stunden bis hin zu einer Mini-Kampagne über 3-4 Sitzungen mit jeweils 3-4 Stunden mit bis zu 4 Leuten alles spielen. Und all das passiert mit demselben Kartendeck. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass sie das hingekriegt haben. Es hat auch ansonsten strukturell quasi alles drin, was ich zumindest in einem Erzählrollenspiel mag. Es hat viel strukturierten Teil, der mehr so wie ein Brettspiel anmutet. Es gibt durchaus auch so klassisch erzählspiellastige Sachen, wo du einfach gemeinsam oder teilweise auch alleine Geschichte erfindest. Und es hat auch ganz klassische Freeform-Rollenspiel-Situationen, Szenen, wo du tatsächlich einfach miteinander interagierst. Und dass das alles in ein Format hineinpasst, das, so wie wir das ja auch schon bei den ganzen Jason Cordova-Spielen gemerkt haben, immer zum richtigen Zeitpunkt das richtige Ausmaß an Anleitung gibt, um die Kreativität auf einen bestimmten Prozess, eine bestimmte Fragestellung zu fokussieren, hat mir auch sehr gut gefallen.
Und das Ganze ist spielleitungslos.
Richtig, das Ganze ist spielleitungslos. Es hilft natürlich, wenn jemand das Spiel schon mal gespielt hat, um es den anderen erklären zu können oder wenn man vorher das Erklärvideo rumschickt. Aber im Prinzip spielen alle in gleicher Form mit. Es gibt keine eigene Spielleitungsrolle.
Alle übernehmen die eine Rolle einer Führungsperson von so einem Dorf.
Genau.
Und das sind ja auch gleich die Karten, die da dabei sind. Also es gibt 6 verschiedene Leader Cards, also Charaktere sozusagen, die du übernehmen kannst.
Genau. Die Charakterschaffung ist eigentlich relativ simpel, braucht aber durchaus auch ein bisschen Zeit, vor allem wenn du mit Leuten spielst, die das vielleicht noch nicht gespielt haben. Und diese Erschaffungsphase besteht im Großen und Ganzen aus diesen 6 Leader Cards, 6 Village Cards und 5 Bond Cards. Und jetzt alles eh relativ selbsterklärende Begriffe. Also die Leader Cards sind tatsächlich so Charaktere. Du suchst dir aus einer Liste von 6 Charakteren einen aus, der gut mit dir in Resonanz geht. Das heißt also auch, wenn du es mit 4 Leuten spielst, hat der Letzte noch immer eine Auswahl von 3 Charakteren, wo er sich irgendwie entscheiden kann. Ähnlich mit den Villages. Das heißt also, jede Person, die mitspielt, sucht sich einen Charakter aus und ein Dorf aus, das dieser Charakter anführt. Und auf diesen Karten ist auf der Vorder- und Hinterseite jeweils mehr Informationen über den Charakter und über das Dorf drauf. Und dann machst du auch schon quasi so eine Art Vorstellungsrunde, in der du einfach die Informationen, die du da so zusammengetragen hast, da sind auch so ein paar Fragen dabei, wo du dir noch weitere Details über Charakter und Dorf ausdenken kannst. Und damit stellst du dann einmal quasi deinen Charakter und dein Dorf den anderen vor. Und nach dieser Runde an Vorstellung baust du die Beziehung zwischen den Charakteren auf und das funktioniert so ein bisschen wie in Fiasco. Du hast diese 5 Beziehungs-, also Bondkarten, die unterschiedliche Arten von Beziehungen darstellen, die du dann quasi zwischen die Charaktere legst. Das heißt also, du hast, wenn du klassisch an einem Tisch mit 4 Leuten sitzt, links und rechts von dir eine Person, mit der du jeweils eine unterschiedliche Beziehung haben musst, weil eben es gibt diese 5 Bondkarten, die sind jeweils andere Bonds. Und dementsprechend hast du zum Beispiel mit der einen Person eine Mentorenbeziehung und mit der anderen Person eine versteckte Liebesbeziehung oder sowas in die Richtung. Und ja, das ist so im Prinzip die Setup-Phase.
Und gleichzeitig sind diese Bondkarten ja auch geografische Elemente. Das heißt, du hast eine Beziehung, aber es ist gleichzeitig auch ein Ort. Was ich hier gerade in der Hand habe zum Beispiel ist Friendly Rivals, das ist die Beziehung der beiden Personen, aber es ist auch gleichzeitig der Ort The Sea Cliffs.
Genau. Das habe ich das erste Mal, als ich es gespielt habe, fand ich das so ein bisschen weird. Wenn man mal reingekommen ist, macht es wirklich viel Sinn, weil du damit gleichzeitig auch so ein bisschen die Insel detaillierst und die Orte irgendwie auch immer so ein bisschen in diese Beziehungen mit hineinspielen.
Ja, so ein bisschen Korrespondenznatur, ne? Also ja, genau. Die Natur repräsentiert die Art der Beziehung.
Genau, und die Karten tun ja noch was anderes. Die haben ja auch wieder eine Vorder- und eine Rückseite, die den Status der Beziehung darstellt. Also ist die Beziehung in einem guten Zustand oder ist die Beziehung in einem schlechten Zustand? Wenn die Beziehung in einem schlechten Zustand oder gebrochen ist, dann hat das eben entsprechend auch Auswirkungen auf die Landschaft. Das heißt also, wenn es zwischen uns, keine Ahnung, einen Fluss gab, dann ist dieser Fluss, wenn die Beziehung gebrochen ist, auch nicht mehr passierbar. Das ist so ein bisschen, also man darf sich jetzt, es ist ein Erzählrollenspiel, man darf sich jetzt hier nicht sozusagen hyperrealistische Simulation erwarten, aber ich fand eben gerade dieses Verbinden von geografischen Elementen und Beziehungselementen hat so eine ganz eigene Dynamik hineingebracht und auch sozusagen so einen ganz eigenen Pull, ob man eine beschädigte Beziehung reparieren will oder nicht und in welchem Zustand sowas startet und so und was das dann für eine Auswirkung auf das Gesamtgefüge hat. Fand ich recht spannend.
Ja, wenn du links und rechts von dir beschädigte Beziehungen hast, dann hat das auch mechanische Auswirkungen. Du bist dann tatsächlich isoliert.
Ja, voll.
Ich habe noch eine Frage zu den Lieder und den Dorfkarten. Die sind ja, du hast es beschrieben, relativ minimalistisch, aber die haben schon so eine Art Archetypencharakter. Also du kannst schon sagen, ich bin hier mehr so der kampf- und aggressionsorientierte Anführer oder Anführerin und das Dorf ist das reiche Dorf oder ist das Dorf, das Boote hat. Ja, und dann gibt es so ein paar Fragen dazu. Wie ist dir das gegangen mit der Charaktererschaffung? War das genug, zu viel, zu wenig Anleitung mit den wenigen Fragen, die da draufstehen?
Ich fand es super spannend, dass es eigentlich mehr Spielraum gebracht hat, als ich am Anfang gedacht hätte. Weil es gibt so ein paar offensichtliche Kombinationen. Es gibt das Dorf, das tendenziell eher kriegerisch veranlagt ist und den Charakter, der eher kriegerisch veranlagt ist. Die lassen sich natürlich relativ simpel und offensichtlich kombinieren. Das Gleiche gibt es mit Charakteren, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur her mehr für Handel geeignet sind und dem Dorf, das am Hafen liegt und solche Sachen. Aber du kannst natürlich auch das Gegenteil machen. Es gibt ein Dorf, das irgendwie für quasi mehr so die Priester, spirituelle Erleuchtung und solche Sachen steht. Und wenn du den kriegerischen Charakter mit dem Dorf spielst, kommen durchaus interessante Mischungen raus.
Mhm.
Also es ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich mir denke, es macht schon Sinn, sich in dem Moment, wo man es schafft, hinzusetzen und sich selbst zu fragen, wonach ist mir heute? Was ist so meine Tagesverfassung, dass mir Spaß machen könnte? Aber im Grunde kannst du die Charaktere auch random auswählen und die Dörfer auch random auswählen. Es werden trotzdem Sachen rauskommen, die spannend sind. Und gerade aus sozusagen dieser Spannung, dieser zweiteiligen Charakterschaffung, dieser Spannung zwischen Charakter und Dorf, weil es sind ja, glaube ich, beim Charakter sind es zwei Fragen, die irgendwie so draufstehen und beim Dorf sind es, glaube ich, auch zwei Fragen in die Richtung. Das heißt, du hast nicht viele Fragen, die dich noch anregen, dazu weitere Details zu überlegen. Und einiges ist durch den Charakterkarten ja auch schon vorgegeben. Das heißt, die Charakterkarten kommen mit so einer Illustration zum Charakter, sie kommen mit so gewissen Persönlichkeitseigenschaften, sie kommen mit einem Namen. Wie ich spannenderweise herausgefunden habe, alles geschlechterneutrale Namen. Die Illustrationen sind nicht immer geschlechterneutral. Du hast einfach viel Kriterien nach den Entscheidungen. Du kannst sagen, okay, habe ich ein bestimmtes Geschlecht, das ich spielen will? Habe ich eine bestimmte Persönlichkeit, die ich spielen will? Ist mir vollkommen egal und es ist mir wichtiger, was das Dorf ist, für das ich stehe. Und dann kommen dann natürlich auch nochmal die Beziehungen hinein, die da auch wieder viel tun, den Charakter zu definieren. Und das fand ich auch spannend, weil die Bonds ja tatsächlich so ein bisschen, wie man das aus PBTA kennt, du hast halt so quasi relativ wenig Information, so einen Satz, der darüber jetzt irgendwie so eine allgemeine Beziehung definiert zwischen den Charakteren. Das ist jetzt die Secret Lovers Beziehung. Was heißt das? Was bedeutet das? Im Spiel ist es so, dass sobald du quasi mal die Charaktere vorgestellt hast, diese Beziehung definiert hast, dann musst du mit den Leuten eine Szene rund um diese Beziehung ausspielen. Und das Ergebnis dieser Szene, also am Ende dieser Szene musst du dich dann entscheiden, in welchem Zustand die Beziehung ist. Ist das, was wir jetzt gerade gespielt haben, heißt das, unsere Beziehung ist eh gut oder ist sie belastet oder ist sie schon zerbrochen? Und das bringt dich natürlich auch in eine ganz andere Startsituation. Also wenn du den kriegerischen Charakter spielst, der am Anfang bereits mit zwei zerbrochenen Beziehungen startet und quasi ganz für sich alleine kämpfen muss, macht das halt einen anderen Charakter, den du spielen musst als oder spielen wirst, als wenn du gut connected bist und da viel passieren kann.
Also du hast gleich mal die Kombination der archetypischen Eigenschaften deines Charakters und deines Dorfes und dann links und rechts von dir eine entweder gut funktionierende oder zerbrochene Beziehung. Also gleich mal viel Drama aufgeladen mit dem Setup.
Voll. Und eins ein Ding, das ich im Laufe des Spielens bemerkt habe, das ich am Anfang gar nicht am Radar hatte, ist, durch dieses Sitzordnungssystem hast du halt Beziehungen mit den Leuten links und rechts von dir. Aber wenn du zu viert spielst, heißt das, dass es immer eine Person gibt, die dir quasi gegenüber sitzt, mit der du einfach gar keine Beziehung hast. Und das macht auch so ein ganz interessantes Drama auf, weil spielmechanisch wirst du nicht dazukommen, mit denen viel zu machen. Das heißt, du kannst irgendwie so quasi Charaktergeplänkel, das unter Umständen im Rahmen des Spiels herausfordernd sein könnte, kannst du problemlos mit deinem Gegenüber machen, weil es ist mechanisch egal. Du kannst dich anfeinden mit den Leuten, du kannst sie beleidigen, du kannst total Fan von ihnen sein oder ich weiß nicht was. Und das bringt auch nochmal so eine ganz eigene Rollenspielebene hinein, weil diese Gegenüberperson natürlich mit deinen Nachbarpersonen schon wieder connected ist. Das heißt also, was auch immer du da an Beziehungen spielst oder nicht spielst, hat natürlich schon auch wieder Auswirkungen indirekt auf die anderen Leute.
Ja, und das ist ja auch nicht vollkommen zufällig gewählt, glaube ich, sondern repräsentiert ja auch die Geografie so einer Insel, wo, wenn du einen Berg zwischen dir hast, einfach keine Beziehung stattfindet.
Ja, nein, also es ist mit erstaunlich wenig Elementen, ja, die du erstaunlich schnell, da sind wir auch wieder so bei diesem Ding von wegen, wie schnell ist die Charaktererschaffung. Wenn du leicht entschlossene Menschen hast, dann schauen die 12 Karten an, treffen innerhalb von 10 Sekunden eine Entscheidung und dann bist du quasi fertig. Also ich meine, vielleicht brauchst du danach noch eine Minute, um dir zu überlegen, was die Antworten auf deine Fragen sind. Dann brauchst du noch 5 Minuten, um eine Vorstellungsrunde zu machen und dann bist du schon im Spiel der Szenen drin. Es geht unglaublich flott und es kommen erstaunlich spannende Charaktere raus.
Mhm.
Ja, und dann gibt es noch eine vierte Kategorie an Karten. Und da kommen wir jetzt dann zu dem, wie das Spiel an sich auch abläuft, nämlich den sogenannten Change Cards. Change Cards sind so ein Ding, wo, also so ein Deck an Karten, von denen du, wenn du dran bist, eine Karte ziehst. Und auf diesen Karten drauf sind so quasi Herausforderungen, die deinem Dorf begegnen können. Da gibt's eben verschiedene Themen. Also die einzelnen Themendecks sind relativ knapp gehalten. Da sind jeweils, glaube ich, so 6 bis 8 Karten drin oder so. Aber da gibt's dann halt Naturkatastrophen, Kunst, Krieg, ganz viele verschiedene. Also ich glaube, insgesamt sind's in der Grundbox, die jetzt existiert, 6 verschiedene Themenpacks. Und es gibt natürlich auch einen Vorschlag, was quasi die 0815-Besetzung an 3 Themendecks ist, die du für eine Einsteigerpartie wählen solltest. Und mein Erlebnis, je nachdem, wie du diese Decks zusammenmischt, machen die auch ein sehr unterschiedliches Spielerlebnis. Also da steckt tatsächlich Kampagnenpotenzial drin, dass wenn du mit denselben Charakteren unterschiedliche Karten spielst, das schon sehr unterschiedliche Spielerlebnisse sein können. Und das Interessante ist jetzt sozusagen, was das Spiel mit diesen Change Cards macht. Also im Prinzip sozusagen, die Grundmechanik ist, du bist dran, du ziehst eine Karte und dann überlegst du dir, was du mit dieser Karte machst.
Die Karte stellt dir auch Fragen. Ja, es passieren Dinge und dann musst du dich entscheiden. Der Vulkan bricht aus und du musst dich entscheiden, evakuierst du dein Dorf oder bleibst du dort? Das ist oft eher so eine binäre Geschichte.
Genau. Und das Schöne an dem Spiel ist, wenn du beschließt, dich dieser Herausforderung selbst zu stellen, dann heißt das natürlich, dass sozusagen das, was da beschrieben wird und die Entscheidungen, vor die du gestellt wirst, sich auf dein Dorf beziehen. Aber es kann natürlich sein, dass du irgendeine Karte ziehst, wo du sagst, na, geht gar nicht, das will ich gar nicht für mein Dorf. Und dann bietet dir das Spiel natürlich auch Möglichkeiten. In Wirklichkeit gibt es 3 Möglichkeiten, was du dann machen kannst. Das eine ist, du kannst sagen, okay, ich behalte diese Karte jetzt einfach auf der Hand und mache stattdessen eine Leader Scene. Ich spiele jetzt mit einem anderen Charakter eine Szene aus, wobei du das im Normalfall eher nur tun wirst, wenn du eine beschädigte Beziehung reparieren willst und nicht einfach nur, um eine Karte auf der Hand zu behalten. Aber wenn du die Karte auf der Hand hast, dann kannst du natürlich in Zukunft, wenn du die nächste Karte ziehst, entscheiden, welche von den beiden Karten du ausspielst. Gibt dir also quasi ein bisschen mehr Flexibilität. Du kannst sagen, nö, geht gar nicht für mein Dorf, ich will diese Karte sozusagen so in der Form nicht im Spiel haben. Dann kannst du sie unter deinen Anführer, deine Anführerin schieben und sagen, mit der Stärke meiner Persönlichkeit oder was auch immer, handhabe ich dieses Problem ganz von alleine und wir lösen das einfach. Es hat quasi keine Konsequenzen für mein Dorf oder sonst irgendjemanden. Das kannst du allerdings nur ein einziges Mal im Spiel machen. Und die dritte Möglichkeit ist, du kannst diese Karte nehmen und sie an einen deiner Nachbarn weiterreichen. Du kannst sie nach links oder rechts weitergeben und dann steht quasi die Person vor einer ähnlichen Auswahl. Will sie diese Karte annehmen und will sie sie abarbeiten? Will sie sie mit ihrem eigenen Leader aus dem Spiel entfernen? Sie kann sie nicht mehr weitergeben, die Option besteht nicht mehr. Aber sie kann sie auch sagen, ich will diese Karte nicht annehmen. Und da passiert jetzt was Interessantes, wenn man die Karte nicht annimmt, dann belastet das die Beziehung. Und das heißt, wenn die Beziehung ganz im Reinen ist und sie wird das erste Mal belastet, dann kriegt sie einfach nur so einen Marker hin. Wird sie ein zweites Mal belastet, ist sie gebrochen. Und dann musst du quasi eine Leadership-Scene spielen, um diesen Bruch auch wieder irgendwie zu kitten und die Beziehung wieder in einen besseren Zustand zu bringen. Wobei das Spannende ist, dass natürlich, je nachdem, wie du diese Szene spielst, steht dann am Ende wieder die Frage, in welchem Zustand ist jetzt unsere Beziehung? Und dann kann natürlich auch rauskommen, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind beide einer ist mit guten Absichten reingegangen, der andere war aber so angepisst, dass das nicht das ist, was es gebraucht hat. Und eigentlich hat diese Leadership-Scene jetzt auch nicht die Beziehung verbessert. Und dann stehst du halt immer noch mit einer gebrochenen Beziehung da. Und was eine gebrochene Beziehung halt mechanisch bedeutet, ist, du kannst in diese Richtung in Zukunft keine Karten mehr weitergeben. Wenn du also vor 2 gebrochenen Beziehungen stehst, dann musst du deine Karten abarbeiten, selber.
Und abarbeiten heißt in dem Fall auch hauptsächlich Fragen beantworten. Es ist nicht eine Szene, die du ausspielst, oder habt ihr das so gespielt, dass ihr tatsächlich mehr erzählt habt. Weil grundsätzlich gibt es hier einen Vorlesetext, der so ein bisschen die Konsequenzen deiner Entscheidung und der Situation für dein Dorf beschreibt und dann Fragen stellt. Ja, wie gehst du jetzt damit um? Was hat das für Konsequenzen? Der Vulkan bricht aus. Was wird zerstört? Wer stirbt? Und so. Und du musst dich halt dafür entscheiden. Wie viel Rollenspiel ist da bei euch reingeflossen?
Das war für mich der Part, der am meisten erzählspielig und am wenigsten rollenspielig war, weil alle Leute, mit denen ich gespielt habe, schon dazu geneigt haben, nicht einfach nur quasi in einem Satz die Frage zu beantworten und das war's, sondern schon das so ein bisschen auszuschmücken, mit Details zu versehen, zu beschreiben, was das tatsächlich bedeutet, was es für Auswirkungen hat und so weiter. Das heißt, es ist eher so ein erzählspieligeres, ich setze mich hin und erzähle den anderen eine Geschichte. Es ist nicht so interaktives Rollenspiel. Aber es schafft halt ganz oft auch irgendwie Wirklichkeiten und verarbeitet Sachen hinein, die davor irgendwie schon passiert sind und macht es damit irgendwie zu einem intimeren Geschichtenerlebnis. Also es ist nicht einfach nur ein, da drüben beantwortet jemand eine Frage und die hat mit mir nichts zu tun, sondern je öfter das passiert, dass solche Fragen beantwortet werden, desto mehr Geschichte hast du schon und desto mehr fängt das natürlich an, von der Geschichte, die schon existiert, zu zehren und desto persönlicher und unmittelbarer fühlt sich dann auch wieder an.
Und dann legst du diese Karte, wenn du sie angenommen und abgearbeitet hast, zu dir. Ne? Also du hast dann eine Kartenansammlung und man sieht nur einen kleinen Teil der Karte, wenn sie dann unter den, ist es unterm Dorf oder unterm Anführer, weiß ich gar nicht.
Unterm Dorf.
Unterm Dorf liegt.
Und es ist so, dass jede dieser Change Cards quasi ganz unten so einen kleinen Satz dabei hat. Und wenn du diese Karte eben angenommen und abgearbeitet hast, dann kannst du sie unter den Dorf legen. Und jeder dieser Sätze zusammengefügt ist dann sozusagen dein Village Song. Das ist so die Geschichte deines Dorfes, was dem Dorf alles so passiert ist. Und das spielt am Ende auch nochmal eine ziemlich große Rolle. Und ist gleichzeitig auch irgendwie so ein simpler Marker. Das ist auch das, was wir in der letzten Folge gemeint haben, von wegen du siehst bei Karten halt auch immer, was so am Tisch liegt. Und das gibt dir so ein unmittelbares Gefühl von, keine Ahnung, zeitlichen Dringlichkeiten oder Veränderungen von Wahrscheinlichkeiten und solche Sachen. Und in dem Fall ist es so ein, wenn du das Spiel zum allerersten Mal spielst und du hast noch keine Ahnung, wie es endet, dann kann man da relativ leicht einen aus meiner Perspektive wichtigen Aspekt übersehen. Aber wenn du es schon einmal gespielt hast, dann weißt du, dass du verhindern willst, dass du keine von diesen Change-Karten hast. Du willst eigentlich im Idealfall auf mindestens 3 Change-Cards kommen, idealerweise 4. Wenn du zu viert spielst, dann ist viel mehr als 4 schon schwierig. Aber du willst halt nicht am Ende des Spiels mit nur 1 oder 2 Change Cards da sitzen, dann verliert das Ende ein bisschen an Magie. Aber eben, das kannst du ja relativ gut beobachten. Du siehst sozusagen, wie viele Change Cards die anderen Leute schon haben. Du kannst dir dann überlegen, hole ich jetzt noch eine Change Card oder mache ich doch irgendwie lieber Leadership Scene mit dem anderen. Und das ist so eine ganz Low-Level-Form von Taktieren, die gleichzeitig aber auch das Drama im Spiel so ein bisschen unmittelbar steuerbar macht.
Und am Schluss hast du dann auch so ein Gesamtbild und jeder hat seinen Village-Song und quasi schon einen eingebauten Epilog oder Zusammenfassung. Ich finde das auch immer ganz schön, wenn du, so wie bei Dialect, ich immer wieder erwähne, wenn du am Schluss des Spiels so einen Spieltisch hast, den du gemeinsam erschaffen hast und drüber schauen kannst und dann ergibt sich ein gutes Gefühl. Du kannst ein Foto machen zur Erinnerung und dann hast du das Spiel auf einem Bild im Blick.
Ja, voll. Und da macht meiner Meinung nach Village Song ganz besonders was Spannendes. Also ich werde jetzt so ein bisschen das Ende spoilern, weil das aus meiner Perspektive eines der Highlights des Spiels ist. Wer das Spiel noch nicht gespielt hat und jetzt schon neugierig ist, überspringt einfach mal die nächsten 10 Minuten oder so. Oder hört es euch erst an, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Es hat schon viel mehr Impact, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und zwar, was das Spiel macht, ist, dass es so quasi die letzte Karte, die du ziehst, ist, dass es ein Festmahl gibt. Die ganze Insel feiert, man kommt zusammen. Und das Festmahl wird ausgerichtet von der Person, die am wenigsten Change Cards hat. Also so quasi den storytechnisch ärmsten Charakter der Runde, wenn du so willst. Und im Rahmen dieses Festmahls, was dann passiert ist, dass die Charaktere, also die Anführer und Anführerinnen sich zusammensetzen und so ein bisschen darüber reflektieren, wie so ihre Führung ihrer Dörfer war. Und dann muss jeder Charakter sich für eine Change Card in seinem Stapel, die unter seinem Dorf liegt, entscheiden, die den größten Triumph beschreibt und eine zweite Karte, die die größte Niederlage beschreibt. Und sozusagen das Framing des Spiels ist so ein bisschen so dieses Triumph und Niederlage sind hier gemeint im Sinne von Dinge, an die sich die Insel in Zukunft erinnern wird. Also in 50 Jahren, wenn man über deinen Anführer, deine Anführerin spricht, was sind die Taten, an die sich künftige Generationen erinnern werden? Und das muss man dann halt auch so ein bisschen quasi argumentieren. Also man erzählt dann halt, warum das der größte Triumph ist und das die größte Niederlage und erzählt das den anderen so. Und jetzt kommt der spannende Part. Und dann müssen sich alle anderen gemeinsam entscheiden, ob sich die Zukunft an deine Niederlage oder an deinen Sieg erinnern wird. Und das ist so ein totaler Gänsehautmoment. Also wenn du das erste Mal spielst und du sitzt dort und hast so beschrieben, was so deine größten Triumphe und deine größten Niederlagen sind, und die anderen richten dann quasi darüber, was davon das ist, woran sich die Zukunft erinnern wird. Das fühlt sich einfach so nach unmittelbarer, wie soll ich sagen, also die Art und Weise, wie du gespielt hast, wie du mit den anderen umgegangen bist, trägt hier unmittelbar Rechnung. Mhm. Und das ist schon ein ziemlich intensives Erlebnis. Und nachdem das quasi reihum einmal gegangen ist und für alle entschieden worden ist, ob man sich an ihre Triumphe oder an ihre Niederlagen erinnern wird, ist der Abschluss ein sehr ritueller, der mich so ein bisschen an Ten Candles erinnert hat. Nämlich jeder liest den gesamten Village Song seines Dorfes vor. Und weil du ja vorhin schon gesagt hast, quasi diese Spiele, die die Möglichkeit bieten, dass man nachher dann irgendwie so ein Foto vom Tisch macht und irgendwie so das Erlebte gemeinsam dokumentiert, da habe ich mir bei Village Song schon oft gedacht, eigentlich wäre es total, das quasi das Handy in die Mitte auf den Tisch zu legen und einfach aufzuzeichnen, wie die Leute ihren Village Song rezitieren. Weil es ist schon ein sehr rituelles, sehr starkes Ende, das auch einfach irgendwie so einen runden Bogen an das Ganze dran macht.
Es klingt nach einem Bogen, wo du sagst, es ist ein befriedigendes One-Shot-Erlebnis auch, weil du ja am Anfang gesagt hast, es ist so ein Spiel für ein paar Stunden. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man einen guten Schluss hat.
Absolut. Nein, also es ist definitiv ein, wie gesagt, es geht in Kampagnenmodus, aber meiner Meinung nach glänzt es tatsächlich als One-Shot-Spiel, weil es eben genau diesen Anfang, Mitte, Ende so schön hinkriegt. Es fühlt sich so rund, abgeschlossen und befriedigend an. Du gehst nachher weg und sagst, ja, das ist einfach eine schöne Geschichte über diese Charaktere und die kann man jetzt so stehen lassen. Mhm. Und das ist auch schon irgendwie so einer meiner stärksten persönlichen Eindrücke zu dem Spiel, nämlich, dass es eine sehr spezifische Stimmung erzeugen will. Es ist keins von diesen Erzählspielen, das sehr offen ist. Es hat eine sehr klare Meinung, worum es geht. Es hat eine sehr klare Meinung, was für Geschichten es erzählen will. Es hat eine sehr klare Meinung, was für Stimmungen es erzeugen will. Und das schafft's, meiner Meinung nach. Und zwar jedes einzelne Mal, egal mit welchen Leuten ich das gespielt habe, das Erlebnis im weitesten Sinne war immer eins, das ich sehr als Village Song wiedererkannt habe. Und da sind auch Runden dabei, wo Leute drin gesessen sind, die im Leben doch nichts anderes als D&D gespielt haben. Und auch die haben sich sozusagen nahtlos in das eingefügt, genauso wie Leute, die noch nie in ihrem Leben Rollenspiele gespielt haben. Also es funktioniert einfach sehr gut. Es ist ein sehr gutes Beispiel für ein Erzählrollenspiel, das klare Strukturen, Grenzen und Wünsche vorgibt, was rauskommen soll. Und das dich aber auch sehr gut an der Hand nimmt, sehr leichtgängig und unauffällig an der Hand nimmt, um genau dieses Ergebnis zu produzieren in einer Art und Weise, wo du dann nachher dort sitzt und denkst, ha, das war ich. Das war ganz meine kreative Leistung.
Cool. Es klingt auch nach echt dem perfekten Con-Spiel.
Ja. Ich habe es jetzt zweimal auf Cons gespielt und es ist so, also meiner Erfahrung nach ist es quasi ein Hard Sell, es anzubieten, weil du nicht sehr viel über dieses Spiel im Vorfeld sagen kannst, das den Leuten ein wirklich klares Bild geben wird, was da abgeht. Das heißt, wenn das Thema sie so ein bisschen anspricht, wenn die Artwork sie anspricht, wenn das Erklärvideo mit ihnen in Resonanz geht, dann kannst du die Leute schon recht gut an Bord holen, aber so einfach ein, ich mache da jetzt eine Karte für die nächste Con am Trello-Board und dann lesen sich Leute drei Sätze durch und denken sich, ja, das muss ich nicht gespielt haben. Eher nicht so. Aber es hat trotzdem irgendwie bis jetzt immer geklappt, dass ich drei Leute gefunden habe, die sich interessiert haben, das auch noch zu spielen.
Ja, ich glaube, es ist halt irgendwo auch ein neues Konzept, obwohl man hier Verwandtschaften sieht, also keine Ahnung, die Beziehung zu Fiasco, die Fragen, die man aus so vielen anderen Spielen kennt, wie zum Beispiel For the Queen. Ich habe mich auch ein bisschen daran erinnert beim Lesen der Regeln an sowas wie Ein ruhiges Jahr, ja, wo du halt die Geschichte eines Ortes erzählst und relativ strukturierte Abläufe und Möglichkeiten hast, also in einem recht klaren Korsett erzählst, mit auch einer klaren Verteilung, wer ist dran, wer darf wann was machen, eben dieses fast Brettspielartige. Und irgendwo ist es in der Mitte und eine goldene Mitte, habe ich das Gefühl.
Ja, tatsächlich. Also das ist jetzt natürlich ein sehr subjektiver Eindruck für mich persönlich, aber für mich trifft es einfach so richtig in den Sweet Spot. Es ist dieses, ich habe keine Vorbereitung. Es ist spielleitungslos, alle können mitmachen. Es ist leichtgängig, es fokussiert meine Kreativität gut, es hat klassisches Freeform-Rollenspielen, es hat strukturiertes Erzählspielen, es hat was Brettspielartiges, es ist ein sehr haptisches Erlebnis, es ist ein schönes Erlebnis, weil die Karten sind auch wunderschön gemacht. Es hat super gutes Spotlight-Management, es ist für Anfänger genauso geeignet wie für erfahrene alte Hasen. Es ist so, also ich momentan tue ich mir wirklich schwer, irgendein anderes Spiel zu benennen, das es für mich dermaßen gut auf den Punkt bringt. In Wirklichkeit hat es für mich sogar so ein bisschen, ich war lange Zeit sehr begeistert von For the Queen, weil es eben alle diese Dinge auch gut abholt. Aber für mich ist die Intensität des Erlebnisses bei Village Song tatsächlich noch eine Spur höher als bei For the Queen.
Mhm. Ja, es kommt dazu, dass es auch noch ein interessantes Setting hat, das man so nicht so oft sieht. Auch eine Geschichte erzählt aus einer Kultur, die oft marginalisiert wird und das sehr, sehr authentisch und sehr gut unterstützt und natürlich auch aus der richtigen Region der Welt dementsprechend kommt. Also es kommt auch noch dazu, dass es nicht jetzt der 48.000. Dungeon Crawl ist oder generische Edo-Fantasy, sondern eine Story, ja, so eine Story, wie wir sie eigentlich erst in den letzten Jahren in Medien auch erzählt kriegen.
Ja, da hast du auch noch einen extrem guten Punkt getroffen, nämlich ich bin mittlerweile bei solchen, also bei Spielen, die Kulturen in den Vordergrund stellen, mit denen ich ganz wenig Familiarität habe, auch sehr vorsichtig geworden, weil man so leicht ahnungslos unnötige Dinge tun kann und einfach quasi es leicht ist, einen nicht sehr respektvollen Umgang mit Dingen, über die man keine Ahnung hat, in solche Situationen zu geraten. Deswegen bin ich einfach vorsichtig geworden bei solchen Sachen. Und Village Song schafft es da einen ganz faszinierten Spagat zu machen, wo es auf der einen Seite eben sich mit einem Kulturkreis beschäftigt, von dem ich wenig Ahnung habe, der in Artwork rüberkommt, der in dem Text rüberkommt, der im Setup der Geschichte rüberkommt. Also es ist ganz präsent da. Und gleichzeitig erzählt das Spiel aber eine Geschichte, die unglaublich universal ist. Das heißt, diese Herausforderungen, vor denen du stehst und wie du mit ihnen umgehst und die Beziehungen zu den anderen Leuten, die du pflegst, sind eine zutiefst menschliche Geschichte, die nicht super kulturspezifisch ist. Und damit schaffen sie es, dich auch, was diese kulturellen Dinge betrifft, so an der Hand zu nehmen, dass du eine Geschichte erzählen kannst, die in das Setting hineinpasst, ohne dass du viel Ahnung von der Kultur haben musst, aber auch mit wenig Möglichkeit, was falsch zu machen. Das fand ich auch. Es ist mir auch noch selten aufgefallen, dass ein Spiel das so gut hinkriegt.
Das ist wirklich sehr, sehr durchdacht, wirklich schön aufgemacht. Es macht einfach auch viel her. Und der einzige Nachteil ist, dass die Leute in Australien sitzen und es nicht immer so leicht ist, dieses Ding in die Finger zu kriegen.
Ja, das ist tatsächlich das größte Problem. Also ich meine, vielleicht haben wir das Glück, dass wir jetzt Leute total anstecken mit der Idee, Village Song haben zu wollen und irgendjemand, der das Sphärenmeister ist, dann ins Programm aufnimmt und auf Lager hat. Aber ansonsten muss man es einfach aus Australien bestellen und das ist schweineteuer.
Ja, also tatsächlich, der Sphärenmeister hat es immer mal wieder dort. Also das letzte Mal hatte ich es schon im Warenkorb und dann war es weg. Zu lange gezögert mit dem Mausfinger. Und ich habe einfach auch mal hier bei Planetary angefragt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und er hat eine Anfrage bei den Story Brewers gestellt. Also auch meine Einladung, geht einfach in euren friendly local Game Store und fragt nach. Ich glaube, die Story Brewers sind zwar in Australien, aber sehr professionell aufgestellt und machen das auch hauptberuflich. Dementsprechend haben die auch ein Interesse, vielleicht auch mal eine größere Lieferung an einen Spieleladen zu schicken.
Ja, das kann ich nur von ganzem Herzen unterstützen. Das Spiel soll es mehr geben auf der ganzen Welt und lasst uns gleichzeitig auch noch kleine Spieleläden ein bisschen unterstützen. Yay! Danke fürs Zuhören. Das war die 8. Folge der 11. Staffel 3W6.
Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi@3w6.fm oder auf unserem Discord-Server.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.